Deutschlandfunk, Andruck.
Sieh das doch mal positiv, sei doch nicht so negativ. Solche gut gemeinten Ratschläge kennt jede und jeder von uns. Diese Antworten auf vorgetragene Bedenken oder Kritik sind oft nicht nur unangemessen, sondern sie sind Ausdruck des Diktats des Positiven, eines Zeitgeists, der sich durch sämtliche Sphären unseres Lebens zieht. Durchs Private, mit dem ständigen Streben nach vermeintlichem Glück, durch die Arbeitswelt, in der man angeblich nur die richtige Einstellung braucht, dann wird schon alles gut. Und die schöne Warenwelt mit all ihren Glücksversprechen tut ihr Übriges. Wie sehr dieser Zwang zum Positiven Gesellschaft und auch Politik beeinflusst und wie sehr das reale Negative dadurch verdrängt wird, darüber hat die Journalistin und Politologin Juliane Marie Schreiber gerade ein Buch veröffentlicht. Ich möchte lieber nicht. Eine Rebellion gegen den Terror des Positiven, heißt es. Ein gesellschaftskritisches Buch, das genau ins Auge trifft. Amüsant geschrieben, in einer sehr klaren Sprache. Und wir haben vor der Sendung über ihre Thesen gesprochen. Frau Schreiber, Sie haben ein sehr befreiendes Buch geschrieben, in dem Sie den, wie Sie es nennen, Terror des Positiven sehr klar benennen. Ich bringe mal ein Zitat. Der gesellschaftliche Druck, unter allen Umständen positiv zu sein, ist so hoch wie noch nie. Glück ist zum Fetisch geworden. Unternehmen, Denkfabriken, Coaches, Nachbarn und vor allem die Werbung terrorisieren uns damit, positiv zu sein. Und mehr noch, sie stigmatisieren diejenigen, die es nicht sind. Jetzt nehmen ja die meisten von uns das zwar wahr, versuchen aber, das weitgehend auszublenden. Wenn Sie aber beschreiben, wie man quasi von jedem Supermarktregal angeschrien wird, kauf mich und du erhältst das ultimative Glück, das macht sofort wütend, beziehungsweise Sie transportieren diese Wut sehr wirkungsvoll. Gab es ein Schlüsselereignis, warum Sie entschieden haben, das Glücksdiktat mal anzupacken und umzukrempeln?
Ja, den gab es tatsächlich. Also es waren eigentlich zwei verschiedene, aber die sind dann so kulminiert in diese Wut. Und zwar einmal war es im Pflegeheim meiner Großmutter. Dort war ich zu Besuch und da habe ich mitbekommen, wie einer wirklich gebrechlichen alten Dame, die im Sterben lag, gesagt wurde, wenn sie nur positiver denken würde, dann würden die Pfleger sie auch besser behandeln. Und das fand ich so absurd, weil diese politischen Probleme eines Pflegenotstands in dem Moment auf diese Perspektive, auf das Mindset, wenn man so will, einer einzelnen alten Dame geschoben werden, das hat mich so erschrocken. Und seitdem habe ich dann diesen Fokus immer mehr überall gesehen. Ich habe immer mehr gehört, wenn Leute zu den bizarrsten Zeitpunkten diesen Ratschlag bekommen haben, denk doch einfach positiv, aber nicht um ihnen zuzuhören, sondern eigentlich um sie damit allein zu lassen. Und auch diesen Satz, du kannst alles sein, wenn du nur an dich glaubst. Das habe ich immer öfter in völlig bizarren Kontexten gehört. Und aus dieser Wut in dem Moment, die eigentlich aus einem Mitgefühl kommt, entstand diese Idee für das Buch zusammen mit dieser Beobachtung der ganzen Kommandos in der wahren Welt, was Sie gerade beschrieben haben. Also man muss nur einmal in den Supermarkt gehen, dort sieht man überall diese Tees und diese Duschbäder, die sagen, sei frech, spritzig und wunderbar. Und man kommt völlig entnervt aus einer Drogerie, wenn man denkt, ich wollte doch einfach nur ein Duschbad kaufen. Und bei beiden geht es um diese Ideologie des Positiven.
Ja, Sie beschreiben ja sehr eindrucksvoll, wie sich das wirklich durch alle Sphären zieht. Und diese Glücksideologie, die erzeugt Druck, die erschöpft und die unterdrückt auch die Unzufriedenheit. Die pathologisiert dann Skepsis und Zweifel. Und Sie schreiben, sie erzeugt politische Ruhe und gesellschaftlichen Stillstand. Und das klingt dann gleich sehr nach konservativer Politik. Und genau diesen Zusammenhang zur Positivität stellen Sie auch her. Wie genau funktioniert der?
Also ich glaube, wir haben als Gesellschaft die Kämpfe nach innen verlagert. Wir kämpfen alle mit uns selbst, wir gehen ins Coaching, aber wir streiten nicht für bessere Arbeitsbedingungen zum Beispiel oder Dinge, die einfach in der materiellen Welt existieren. Zum Beispiel eben dieses Coaching. Das ist eine Riesenindustrie, das hat zweistellige Zuwachsraten, wirklich eine Milliardenbranche. Und das zeigt einmal mehr, dass wir da irgendwie den Schlüssel für alles suchen. Aber ich kann mich ans Limit coachen und trotzdem eben die realen Bedingungen meines Umfelds werden dadurch nicht besser. Und ich glaube, dass diese Ruhe und dieser Stillstand dadurch kommt, dass Menschen sich irgendwie isolieren, sich zurückziehen, sich vielleicht auch sogar manchmal schämen, wenn sie nicht super produktiv sind, weil sie nicht super glücklich sind. Und sie optimieren sich dann so im Stillen, weil sie die Probleme bei sich suchen. Und das beschreibe ich auch in meinem Buch. Also wenn einem ständig eingeredet wird, dass man nur optimistisch sein muss, während man aber seine Miete kaum noch zahlen kann, weil man irgendwie knapp nach Mindestlohn bezahlt wird, dann entwickelt man kein, könnte man jetzt mit Marx sagen, Klassenbewusstsein, sondern macht sich eben irgendwie noch mehr Vorwürfe und denkt, ah, okay, ich muss nur meine Perspektive ändern, dann wird schon alles gut. Und dann arbeitet man eben an dieser inneren Einstellung und trinkt seine Sorgen irgendwie mit Tee weg. Aber diese Scham führt eben dazu, dass ich in meinem Umfeld dann zusätzlich auch noch vermittle, ach, ist alles super, ich bin total glücklich, um sich weniger auch für sein Leid schämen zu müssen. Und ich glaube, die Ursachen für wirklich auch gesellschaftliche Probleme ändert man so eben gar nicht. So begehrt ja auch keiner auf, so gibt es auch keine Debatte. Mhm. Aber man erhält den Status quo.
Sie schreiben ja auch, dass unsere Leistungsgesellschaft, also unsere schöne agile Arbeitswelt, auch nach diesem Prinzip funktioniert. Sie haben es schon gesagt, wer nicht erfolgreich oder vielmehr nicht wohlhabend ist, der hat halt die falsche Einstellung, hat sich nicht genug engagiert. Warum ist dieses Glücksdiktat auf mehreren Ebenen so erfolgreich? Welche Strukturen stützen das?
Das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, das Glücksstreben ist einmal eingebettet in diese ganz dominante Idee der Meritokratie. Also diese Vorstellung, wir haben eine Leistungsgesellschaft, nach der jeder das bekommt, was er auch verdient. Also dieser Spruch, du kannst alles sein, wenn du nur fest an dich glaubst, der vermittelt das ja. Aber das stimmt einfach nicht. Also diese Vorstellung, es kommt alles nur auf die richtige Perspektive an, die überschätzt einfach ganz stark den eigenen Beitrag bei Erfolg. Vor allem interessanterweise reiche, also sehr wohlhabende Menschen überschätzen sehr oft ihren eigenen Beitrag bei Erfolg und stigmatisieren dafür aber die Erfolglosen eben im Umkehrschluss als, ach, der hat sich eben nicht angestrengt, also ihm gebührt auch diese Armut. Und ich glaube, diese Idee ist ganz fest verbunden und verzahnt mit dieser neoliberalen Gesellschaft, in der wir im Moment leben, weil wir begreifen alles heute individuell und kaum noch gesamtgesellschaftlich und ein wenig politisch. Also wenn man mal schaut, öffentliche Güter werden immer mehr privatisiert und der Arbeitsmarkt wird ja auch immer mehr flexibilisiert. Und da ist das Individuum plötzlich für alles selbst verantwortlich. Also ein Beispiel, anstelle einfach alle Erzieher oder Kindergärtner nach Tariflohn zu bezahlen, sollen dann die Unterbezahlten an ihrer inneren Einstellung arbeiten. Und Mediation lernen und auch Meditation lernen und dieses ganze ihre Performance immer steigern, aber man könnte sie auch einfach alle fair bezahlen. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der wir die Dinge sehr stark überpsychologisieren, die aber eigentlich politisch sind und auch politisch gelöst werden müssen. Zum Beispiel der Pflegenotstand, ne, der verbessert sich nicht durch mein Mindset. Und ich glaube, diese Idee der Meritokratie, diese Idee des Neoliberalismus und der Individualisierung, das hängt alles ganz stark zusammen.
Ich möchte noch ein Zitat bringen. Der Normalzustand der menschlichen Existenz ist nicht der glückliche Zustand, sondern der nicht glückliche. Umso mehr wundert es, dass viele Menschen etwas anstreben, was in seiner Idealform gar nicht wünschenswert ist. Zitat Ende. Im ersten Teil Ihres Buches beschreiben Sie ja diese toxische Positivität, wie Sie sie auch nennen, wo sie überall zu finden ist, was sie anrichtet. Und im zweiten Teil führen Sie aus, warum und auf welche Weise Schmerz, Verlust, Leid, Negatives zu unserem Leben natürlich dazugehört, zu unserer Gesellschaft und warum all das keinesfalls negiert werden darf. Erstens ist natürlich Ignorieren keine Verarbeitung, aber zweitens ist Negatives ja auch immer Antrieb. Können Sie ein Beispiel nennen?
Ja, zum Beispiel Wut. Wut ist eine Emotion, die wir als Gesellschaft momentan etwas verpönen. Aber sie kann ein wichtiger Antrieb sein, erstmal für eine Bewegung. Also, weil wer schimpft oder wütend ist, drückt erstmal aus, mich stört etwas, es gibt da ein Problem. Und darum ist Schimpfen zum Beispiel eine ganz wichtige Form der vorpolitischen Artikulation. Also gemeinsames Schimpfen und gemeinsame Wut ist eine ganz wichtige Bedingung für jede politische Veränderung. Zum Beispiel ohne die Wut der Suffragetten damals hätten wir heute kein Frauenwahlrecht. Oder auch Schmerz. Schmerz ist ein anderes Beispiel. Schmerz, also man kann sagen, wir leben eigentlich heute in einer Kultur der Schmerzvermeidung. Ja, wir möchten den Schmerz eigentlich immer ausblenden, wir vermeiden ihn. Aber es ist ein ganz starker Motivator, weil er treibt uns an, unsere Wunden zu stillen und ist ein ganz wesentlicher Teil der Vitalfunktion des Körpers. Und deswegen zum Beispiel ist das wichtig, um das körperliche Gleichgewicht wiederherzustellen.
Ein sehr interessantes Stichwort, das Sie aufbringen, ist depressiver Realismus. Sie beschreiben also das Phänomen, dass Menschen, die ja eher an sich und der Welt zweifeln, die Verhältnisse aber realistischer einschätzen als stets positiv denkende Menschen. Und das Wiederum wirft nach ihren Ausführungen die Frage auf, welche Haltung wir eigentlich als normal bezeichnen sollten. Ja, welche ist das?
Die Stimme der Traurigen, die Stimme der melancholischen Menschen galt lange als irgendwie sonderbar, sogar krank. Und die Forschung zum depressiven Realismus legt nahe, dass diese Menschen eigentlich die so gesehen Normalen sind und die sehr glücklichen und optimistischen Menschen dauerhaft eine rosarote Brille der Selbsttäuschung aufhaben. Das heißt, Menschen mit einer Optimismusverzerrung, das sind wohl die meisten Menschen, halten sich für gebildeter, intelligenter, attraktiver, als sie es wirklich sind. Und das nennt man den Optimism Bias. Und die Melancholischen und die Traurigen, die haben den nicht. Und das ist eigentlich eine völlig revolutionäre Einsicht und müsste, genau wie Sie sagen, eigentlich unser ganzes Weltbild umkehren, wenn die Traurigen und Melancholischen die Welt viel eher so sehen, wie sie wirklich ist.
Und Sie schreiben auch, dass die Menschen, die eher negative Perspektiven einnehmen, meist auch die sozialeren sind. Wie das?
Das gibt einige Experimente dazu. Das ist ganz spannend. Zum Beispiel das Experiment des Diktatorenspiels. Also, das kennen Sie vielleicht. Einer von zwei Spielern bekommt eine Summe Geld und kann dann frei bestimmen, ob und wie viel er dem anderen abgibt. Und Untersuchungen des Psychologen Josef Forgas haben gezeigt, dass Menschen in einer traurigen Grundstimmung dem anderen mehr abgeben als glückliche Menschen. Und die Vermutung liegt nahe, dass Menschen, die traurig sind, die negativ sind, wahrscheinlich mehr auf andere eingehen und die positiv Gestimmten ihre Aufmerksamkeit stark auf sich selbst lenken. Also das heißt, die Traurigen achten paradoxerweise eher auf ihre Umwelt. Man würde ja denken, es wäre genau andersrum. Und das Spannende ist, melancholische Menschen sind sogar freundlicher im Umgang. Also da gab es ein anderes Experiment, da wurden Versuchspersonen aufgefordert, in einem fremden Büro ein Hefter auszuleihen in zwei verschiedenen Gruppen, in einer traurigen Gruppe und in einer glücklichen Gruppe. Und es stellte sich heraus, dass diese Gruppe der Nichtglücklichen höflicher, vorsichtiger und durchdachter nach dem Hefter gebeten hat. Und auch aus dem Grund, dass sie einfach wahrscheinlich mehr auf andere eingehen und mehr die Perspektive des anderen übernehmen. Also es heißt eigentlich, eine negative Einstellung weitet erstmal den Blick und eröffnet eine ganz neue Perspektive für das Leid in der Welt.
Sie schreiben, man müsse sich entscheiden, ob man den Weg der Selbsttäuschung oder der Klarheit gehen will. Ist es denn für alle möglich, das zu entscheiden, oder fällt die Entscheidung nicht schon durch Genetik und Prägung sehr früh?
Ich glaube, das ist eine Mischung. Also genetisch vorbedingt ist sicherlich der Korridor, den man bekommt. Wo genau man sich dann in diesem Korridor verortet, ich denke, das kann man dann doch relativ stark selbst bestimmen. Es ist ja auch legitim, eher diesen Weg der Selbsttäuschung zu gehen und dann dafür für den Moment etwas glücklicher zu sein. Ich wollte nur diese Option aufzeigen, dass man eben auch den anderen Weg nehmen kann. Und dass man auch zum Beispiel auf Dauer zufriedener ist, wenn man sich eben nicht ständig einredet, alles ist super, und dass man krampfhaft sein Glücksprestige aufrechterhalten muss.
Sie plädieren für eine klare Abgrenzung zu diesem Phänomen, für ein klares Nein. Ihr Buch heißt aber Ich möchte lieber nicht. Das ist aber, wenn ich Sie richtig verstehe, keine Abschwächung, sondern dann die zweite Phase nach der Wut, richtig?
Ja, so kann man das sehen. Also darum ist es auch eine Anlehnung an den Titel von Bartleby, also I would prefer not to. Diese Anspielung darauf, dass Bartleby, also von Herman Melville, die Erzählung, dass der sich irgendwann dem ganzen System verweigert hat. Und was auch zum Beispiel Slavoj Žižek kritisiert, der hat ja auch oft darauf Bezug genommen. Und er sagt auch, es gibt so viel Pseudo-Activity, the nothingness of what goes on. Und darauf spiele ich an. Und halte es da so ein bisschen wie Max Gold mit den Weihnachtsmärkten. Das beschreibe ich auch im Buch, wo er sagt, ich gehe kühl lächelnd, geführt von ruhigem und friedlichem Desinteresse, seitlich an ihnen vorbei. Und dieses Buch sagt eigentlich auch, man kann ganz in Ruhe seitlich an diesem Glückszwang vorbeigehen.
Vielen Dank. Juliane Marie Schreiber war das, Autorin des Buches Ich möchte lieber nicht. Eine Rebellion gegen den Terror des Positiven. Soeben im Piper Verlag erschienen, 206 Seiten, 16 €.